Wir wollen weiterfahren mit dem Levitenhandbuch und kommen heute zum 19. Kapitel. Ich habe wieder einen Abschnitt ausgelassen. Im Neuen Testament haben wir ja das allgemeine Priestertum und von dem her gesehen gilt eh das ganze Buch auch für uns. Aber das 19. Kapitel ist noch explizit so erwähnt, dass es für die ganze Gemeinde und für das ganze Volk gilt, schon gerade beim Einstieg in den Text hier. Ich lese die ersten 10 Vers vorab. 3. Mose 19, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sprich zu ihnen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr euer Gott. Ihr sollt jed mit Ehrfurcht vor seiner Mutter und seinem Vater haben und meine Sabbate halten, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Ihr sollt euch nicht an Götzen wenden und euch keine gegossenen Götter machen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Und wenn ihr dem Herrn ein Friedensopfer schlachten wollt, sollt ihr es so opfern, dass es euch wohlgefällig macht. Es soll aber an dem Tag gegessen werden, an dem ihr es opfert, und am folgenden Tag. Was aber bis zum dritten Tag übrig bleibt, das soll mit Feuer verbrannt werden. Wenn aber dennoch am dritten Tag davon gegessen wird, so wird es ein Gräuel und wird nicht als wohlgefällig angenommen werden. Und wer davon isst, wird seine Schuld tragen, weil er das entheiligt hat, was dem Herrn heilig ist, und eine solche Seele soll ausgerottet werden aus dem Volk. Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und keine Nachlese nach der Ernte halten. Und du sollst nicht Nachlese halten in deinem Weinberg, noch die abgefallenen Beeren deines Weinberges auflesen, sondern du sollst es den Armen und den Fremdlingen lassen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Wenn wir das Kapitel anschauen, wenn wir das Ganze durchlesen, steht ungefähr 50 Mal du sollst oder ihr sollt. Also es ist eine unheimliche Last, die da jetzt auf uns kommt. Und dann steht immer als Refrain, steht zwischendurch, ich, der Herr, bin euer Gott. Und ich möchte da gewisse Schwerpunkte setzen, aber bevor wir überhaupt auf den Text eingehen und den ein paar Punkte noch anschauen, möchte ich einfach die Frage in den Raum stellen, wie ist es mit dieser Heiligkeit? Wenn er am zweiten Vers sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Wenn ich die Frage in den Raum würde stellen oder beim Eingang jedes gefragt hätte, denke ich, hätte ich ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Die einen hätten mich auf die Heiligen verwiesen von den Kirchen, die dort sind. Die anderen hätten mich die Bibel nie gewiesen und gesagt, dort findest du die Heiligen. Aber, und dann sind drei Antworten, die ich denke, die wir immer wieder hören. Und ich will zuerst auf die drei Antworten eingehen. Es sind drei Aussagen, ich will es aber ein bisschen krasser sagen, für mich sind es drei Lügen, die man immer wieder hört. Die erste ist, ein heiliger Wandel ist etwas für die Heiligen, aber nicht für mich. Ein heiliger Lebensstil bedeutet mehr Gebot und weniger Freiheit, die zweite Lüge. Ein heiliger Lebensstil bedeutet, wir werden weltfremd. Die dritte Lüge. Und wenn wir jetzt bei der ersten Aussage anfangen, bei der ersten Lüge, ein heiliger Lebensstil ist etwas für Heilige, aber nicht für mich. Und er sagt da im zweiten Vers, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und dann fängt er an, aufzählen, wie die Heiligkeit vor ihm aussieht, was die tut beinhalten. Und ich möchte das gerade vorausschicken, es ist für mich wieder ein wunderbares Kapitel, wo wir auch sehen, was der Herr Jesus für uns erfüllt hat. Er hat auch die Gesetze, die Gebote, die da geschrieben sind, hat er vollumfänglich für uns erfüllt. Weil es geht da wieder in dem ganzen Kapitel um die 10 Gebote. Man könnte die so ein bisschen aufgliedern drin. Er geht nicht chronologisch denen an, aber immer wieder die gleichen Gedanken, wie diese 10 Gebote bereit sind, tut er da drin weitergeben. Also wenn wir Heilige vor Augen haben, dann ist das nicht nur ein Mose, ein Josua oder im Neuen Testament ein Petrus und ein Johannes, sondern er spricht da alle Menschen an, die Zuflucht zu ihm genommen haben, die sich ihm gegenüber bekehrt haben, die die Wiedergeburt erlebt haben. Gott hat darum den Herr Jesus auf die Erde gesendet, wir haben das Abendmahl miteinander gefeiert, weil er gewusst hat, dass wir Menschen nicht mehr heilig sind, wir sind verdorben, verloren, verlogen und unser Ziel war die ewige Verdammnis gewesen. Und um uns daraus zu retten, hat er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt. Und der Herr Jesus hat nach seinem kurzen Leben hat er eine ewige Erlösung für uns alle vollbracht und bietet heute jedem seine Retterhand an und lädt uns ein, in den Bund mit ihm einzukommen, den wir mit dem Abendmahl miteinander gefeiert haben. Den neuen Bund in seinem Blut. Nicht der Noah-Bund. Der Noah-Bund war ein einseitiger Bund, der Gott einfach für sich über uns da. Und jetzt beim Neuen Testament in diesem Bund, hier, will er uns mit einschliessen auch. Er will uns, dass wir zu einem heiligen Volk zählen. Und er tut das so bezeichnen im Neuen Testament. Der Apostel Petrus sagt im 1. Petrus 1, 14 bis 16, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, denn es steht geschrieben, und dann nimmt er die Stelle, 3. Mose 19, 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das Kapitel weiter fährt der Apostel Petrus weiter und sagt im 1. Petrus 2, 9, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Und jetzt kommt es wieder, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. In dem Moment, wo wir den Herr Jesus als unser Löser angenommen haben, wo wir uns bekehrt haben und er uns versiegelt hat mit seinem Geist, wo er die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgossen hat, sind wir in die Heiligkeit eingenommen worden. Von dann an sind wir im Neuen Testament als Heilige bezeichnet und nicht mehr als Sünder. Und ich denke, der Unterschied, auch wenn wir uns dafür halten, den dürfen wir im Glauben so annehmen, wie wir auch das andere dürfen und wollen annehmen. Wenn ich zu der zweiten Aussage komme oder zu der zweiten Lüge, ein heiliger Lebensstil bedeutet mehr Gebot und weniger Freiheit. Es ist ein typisches Denken, wenn man so einen Abschnitt oberflächlich liest und da steht einfach 50 Mal, du sollst und du sollst und du sollst, dann wird das immer enger für uns und wir müssen sagen, das schaffe ich gar nicht. Das ist ausgeschlossen, vergiss es, da fange ich gar nicht an. Und eine Aussage hört man etwa, auch wenn man das Buch anschaut oder liest, sagt man, das Buch musst du gar nicht lesen, vergiss es, was ist da drin? Und wenn jetzt da steht, du sollst deinen Vater und deine Mutter oder deine Mutter und deinen Vater ehren, den Ruhetag einhalten, den Nächsten lieben und so weiter, manche von diesen Punkten, wenn ich die so zusammennehme, ist das einengend. Aber nur dann, wenn ich es aus eigener Kraft machen will. Wenn ich es von mir aus machen will. Wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe das, ich kann das, ich mache das. Aber wenn ich die Liebe Gottes, die in mein Herz ausgossen worden ist, lasse wirken und sage, Herr Jesus, da hast du meine beiden Hände, hilf du mir und führ du mich. Auch im Alltag wieder, wenn ich morgen den Tag so anfange, dann darf ich wissen, er führt mich. Und er wird mir Gnade und Weisheit geben, in diesen entscheidenden Momenten das Richtige zu tun, die zu ehren, denen Ehrgebiet, denen zu helfen, dort, wo Hilfe nötig ist und dort Liebe weitergeben, wo er mich heisst. Und das ist fast umfassend um uns herum. Menschen lechzen nach dieser Liebe. Und sie sind offen für diese Liebe und wir wollen diese Liebe weitergeben. Wenn ich nochmal beim Wort Heiligung bleibe und als Heilige uns bezeichne und wir haben etwa einmal das Stichwort gehört, die Identität, und die Ältesten haben sich mit dem Thema befasst über die Identität von unserer Gemeinde, und ist unsere Identität nicht die Heiligung, ein heiliger Lebenswandel. Das ist doch etwas von unserer Identität, wo uns kennzeichnet, wo uns markiert. Ein Gottesmann hat einmal gesagt, wenn er miteinander nicht auskommt unter dem Kreuz findet ihr einander. Und ich denke, es ist so. Unter dem Kreuz, die Identität finden wir bei Jesus unter dem Kreuz. Wo er all meine Schuld, all meine Sünden vergeben hat und mich auch dorthin bringen will, dass ich auch all denen, die mir schuldig geworden sind, vergibe und nichts mehr zurechne. Also wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich, euer Gott, bin heilig, so will er uns da in seine Identität einziehen. Er hat seine Liebe in unser Herz ausgegossen und er hilft uns jetzt, das umzusetzen, dass wir das im Alltag ausleben können. Der Apostel Paulus sagt im 1. Korinther 1,30, Jesus Christus ist uns von Gott gemacht. Und jetzt kommt eine Aufzählung zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und jetzt könnte ich bei diesen vier Stichworten könnte eine Predigt halten, könnte jetzt stehen bleiben. Aber mir gefällt es einfach, wie wir da drin sind, bei dieser Aussage in diesem einen Vers, wir haben im Herr Jesus alles. Einfach alles. Es ist restlos alles, hat er uns zur Verfügung gestellt, dadurch, dass er mit seinem Geist in uns Wohnung genommen hat. Darum wollen wir uns den Sünd für tot halten, weil wir Heilige sind. Wir wollen uns nicht mehr versuchen. Wir wollen uns nicht mehr herumtreiben von all diesen Lust, von all dem, was das Fleisch will, sondern wir wollen uns vom Geist Gottes führen und vom Geist Gottes regieren. Das heisst, das Gesetz selber, wie es hier geschrieben ist und als Gesetz vielleicht überkommt, das hat er erfüllt. Und wenn ich in ihm bin und er in mir, dann wird das auf einmal ein tiefer Wunsch aus meinem Leben raus, weil das etwas von dieser Identität ist, wie er in mich eingelegt hat, dass ich nach diesen Prinzipien lebe, die hier uns gegeben sind, die Gott so vorstellt. Und der dritte Gedanke, ich denke, das ist der krasseste, und ist auch der schwierigste oder der ernsteste, wenn er sagt, ein heiliger Lebenswandel bedeutet, man wird weltfremd. Was heisst das? Weltfremd. Ich will es vergleichen mit dem Begriff Toleranz oder fundamental. Das sind alles Begriffe, die muss man heute, wenn man die hört, muss man das vis-à-vis fragen, was stellst du dir darunter vor? Ich habe das auch schon erwähnt. Toleranz, wie ich aufgewachsen bin und wie meine Kinder aufgewachsen sind, das Wort ist anders gefüllt worden. Bei uns, zu meiner Zeit, vor 50 Jahren oder vor 40 Jahren, ist das noch in der Toleranz hineingelegen, dass ich auf jemanden zugehe und ihn versuche, für das Evangelium zu gewinnen. Das hat zu der Toleranz gehört. Ich lasse anderen den freien Willen und gleich darf ich die Freiheit haben, ihn einzuladen und ihn zu versuchen zu überzeugen, dass er ohne Jesus verloren geht. Und heute bei meinen Kindern war das höchst intolerant gewesen, wenn ich den anderen nicht in Ruhe lasse, so auf dem Weg, wo er ist. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss ihn überzeugen und auf meinen Weg bringen, ist das intolerant. Da muss ich sagen, ist einfach aus dem Begriff heraus, der ist anders gefüllt worden und ist etwas anderes daraus gemacht worden. Und bei weltfremd geht es für mich ein bisschen ähnlich. Haben wir in der Bibel den Begriff oder das Wort weltfremd? Ich denke, das ist uns allen klar. So steht es nicht in der Bibel. Aber was uns in der Bibel geschrieben ist, dass der Herr Jesus selber sagt, dass der Paulus sagt im Römerbrief im 12. Kapitel und anderen Stellen, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch euren Sinn und so weiter, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Das heisst, die Bibel tut uns auffordern, unseren Sinn zu verändern und uns nicht an der Welt anpassen. Und heute haben wir Leute, und relativ viele, die wollen genau das Klischee nicht. Die wollen nicht, dass über ihnen heisst, sie seien weltfremd. Und was ist die Folge davon? Das heisst, sie sagen, ich tue lieber den Namen Jesu gar nicht brauchen. Der Name Jesu trennt, der scheidet, der ist irgendwo nicht gut. Wir haben heute Bibelschulen, die haben Johannes 14, 6 aus dem Inhalt herausgestrichen, weil der Vers trennt, der wirkt scheidend. Da muss ich sagen, wo stehen wir? Und die zweite Gruppe sagt, ich tue auch Gott nicht sehr viel brauchen, weil auch Gott ist heikel, oder die anderen haben Allah und die anderen haben nochmal einen anderen Buddha und so weiter, wie es alle heisst. Und wir wollen ja da nicht irgendwie extrem sein und auf einmal als weltfremd erscheinen. Und da muss ich euch einfach sagen, das ganze Gender-Zeug, das wir haben. Wenn ich jetzt sage, wie es mein Sohn gefragt hat, der ist Berufsschullehrer und der hat immer wieder so Fragen von der Schule, aus den von den Stromerlehrlingen aus, hat einer gefragt, Herr Bischof, was sagen Sie dazu oder wie viele Geschlechter gibt es für Sie? Und da sagt er zwei, Mann und Frau, alles andere ist Mist, das stimmt nicht. Ist er jetzt weltfremd wegen dem? Weil er die Haltung hat, die passt ja heute nicht mehr ins System ein. Ich denke, da müssen wir einfach aufpassen und uns nicht von einer Meinung oder von einem Strom, von einem Zeitgeist mitziehen. Es stimmt nicht. Das hat mit dem nichts zu tun. Aber wir wollen uns nicht der Welt gleichstellen. Durch das, dass wir als Heilige berufen sind in einer Nachfolge von ihm und einen geheiligten Lebenswandel führen wollen, tun wir uns an manchem Ort ganz klar einfach von der Welt distanzieren. Wir sind anders. Wir machen bei diesen Betrügen nicht mit, wir machen bei den Lügen nicht mit, wir machen bei verschiedenen Sachen nicht mit. Und dort wollen wir den Mut haben, anders zu sein als die anderen, ohne jetzt einfach gerade Angst zu haben, wir sind wegen dem weltfremd. Warum? Hat jemand die Welt lieber, die Mitmenschen, wie wir Christen? Wir haben oben gerade beim Vorgebet haben wir über das geredet, noch ein kurzes Segment. Wir haben doch in uns Sinne von Mitmenschen, die auf dem falschen Weg sind, die einer falschen Religion nacheifern. Das tut mir weh, das tut mir leid. Ich muss sagen, ich will diese Menschen gewinnen für Jesus Christus. Also ich habe zu denen eine tiefe Liebe und ein tiefes Erbarmen. Das ist nicht weltfremd. Weltfremd ist ein Abgrenzen und ein Schnittmachen. Ja, mit denen nichts mehr zu tun, ich gehe ins Kloster und ziehe mich zurück. Das ist weltfremd. Aber das nicht, was wir als Christen glauben und leben und handeln, das ist etwas anderes. Jetzt wenn ich noch ein paar Gedanken zum Abschnitt, zu diesen Versen sage, da will ich nur punktuell herausgreifen. Er fängt beim 3 und 4 ja, ich habe das gelesen, wo er die Ehrfurcht von der Mutter und vom Vater erwähnt. Da tut er die Mutter zuerst erwähnen und nachher der Vater. Das ist vom Respekt her, von den Kindern her. Ich denke, wer Kind hat, hat es so erlebt. Das ist einfach, der Vater hat die grössere Autorität und dann kommen die Kinder zu der Mutter, sind schneller frech und so weiter, wie das leider so im Zeitlauf ist. Und dann tut das Sabbatgebot eigentlich im gleichen Zusammenhang rein. Und für mich ist es wieder ein interessanter Zusammenhang. Gott spricht da einfach die Autorität gegenüber ihm. Und weil er nicht sichtbar ist und in dem Sinn nicht messbar, gibt er uns ein Kriterium, wo man es messen kann und auch sichtbar wird. Und das sind unsere Eltern. Die Eltern, das sind das Erste gewesen, wo wir geboren worden sind, die zu uns geschaut haben. Und die Eltern haben über unser Leben Autorität gehabt. Aber wenn wir ihnen gefolgt haben, haben wir auch Gott gefolgt, weil er sie eingesetzt hat in der Verantwortung und damit auch der Sabbat oder der Ruhetag und so weiter, das gehört dort nachher manchmal zusammen. Es sind verschiedene Schienen, die dort miteinander unterwegs sind, miteinander laufen. Ab Vers 9 und 10 geht es um die Ernte. Das heisst, für mich geht es dort mehr um die Armen, um die Minderbemittelten, wo Gott auch geregelt hat. Man hat da noch nicht all die Renten gehabt, die wir heute haben, wo jeder irgendwo an einem Geldtrog hängen kann und irgendetwas überkommt. Das war da noch nicht gewesen, die Sozialleistung. Und darum war der Auftrag gewesen, von all denen, die Vermögen hatten, dass nicht alles abernten, sondern dass die Armen nachher über die Felder gehen können. Ich habe das einmal erlebt und ich habe das auch schon erwähnt. Es ist ja bei uns nicht so üblich, wenn man die Leute nicht kennt, dann kann ich nicht einfach in einen Weinberg gehen und wenn die Ernte durch ist, dann noch meine Körbe füllen mit den Trauben, die sind. Aber wenn man den Weingärtner kennt, darf man das. Als ich in Lausanne war, ist einmal ein Glaubensbruder am Morgen gekommen und hat mich gefragt, hast du gerne Trauben? Sage ich sehr gerne. Sagt er, schau, ich habe zwei Kistchen, da eins für dich und eins für mich. Jetzt gehen wir in einen Weinberg, wo die Ernte durch ist. Du kannst dort nehmen, was du willst. Ich bin nicht weit gekommen, ich habe mein Kistchen gestossen, voll mit Trauben gehabt. wunderbar. Das ist etwas von dem, was hier geregelt ist. Für die Armen, für die sozial Schwachen. Da wollt ihr uns einfach sensibel machen. Dass wir nicht auf uns fixiert sind und so sind im Alltag, sondern dass wir auch hier mit einer offenen Hand, mit einer Liebe, dort die Liebe weitergeben, die wir können. Auch das wird nicht leer zurückkommen. In unserem Leben nicht, aber auch bei den anderen wird das etwas bewirken. Ja, das schon manchmal so erleben. Vers 11 und 12 kommt nach einer Stelle und zu betrügen. Wenn ich mich irgendwie an fremdem Eigentum bereichere, kommt manchmal nachher die Lüge auch noch gerade dazu. Und Gott tut das in seinem Wort scharf verurteilen. Und das hat mit der Liebe, die er in mein Herz ausgossen hat, hat das nichts mehr zu tun. Und jetzt tue ich einfach ein Thema anschneiden, weil ich das auch in unseren Kreisen erlebt habe. Und das ist einfach für mich nicht stimmig. Es hat Leute, die ein ordentlich Geld, und wenn die ordentlich Geld in Gold und Silber angelegt haben, gehört das in die Steuererklärung oder nicht? Das ist ein Vermögen. Für mich gehört es rein. Ich rede nicht von 1'000 Franken oder von 2'000. Aber wenn das Beträge sind, gehört das rein. Und wenn es nicht reinkommt, ist das da nicht stimmig. Das stimmt nicht. Dann bin ich nicht ehrlich gegenüber dem Staat. Ich habe irgendetwas auf die Seite geschaffen, durch das Schachern dort, und das kommt nicht gut, das kann ich euch sagen. Weil Gott wird sich zu dem nicht stellen. Ich will da nicht mehr in Detail eingehen, der Geist Gottes ist treu und er tut uns dort schon zeigen, was stimmt oder was nicht stimmt. Vers 15 und 16 ist die Rechtspflege. Ihr sollt keine Ungerechtigkeit begehen im Gericht. Du sollst weder die Person des Geringen ansehen, noch die Person des Grossen ehren. Und ich denke, wir alle stehen immer wieder mehr oder weniger Gefahr, vor Leuten zu stehen. Und sobald wir vor Leuten stehen, haben wir ein Problem mit der Gerechtigkeit. Da lassen wir uns beeinflussen. Vielleicht lassen wir uns vom Reichen beeinflussen, weil wir denken, da kommt etwas retour irgendwann. Oder wir lassen uns vom Armen beeinflussen, weil wir denken, jetzt habe ich die Möglichkeit, dem mal ein bisschen zu helfen. Und dann ist er mir dankbar. Und da sagt die Bibel einfach, wir wollen korrekt sein und gerecht, in jedem Bereich. Und wenn ich heute schaue, was abgeht in dieser Welt, so haben wir ein Zweiklassensystem, etwas vom Leidsten, das rum ist, aber auch das ist etwas von dem, was die Bibel sagt, dass die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Und auch da wollen wir als Gläubige nicht mitmachen. Wir wollen korrekt sein, wir wollen gegenübereinander ehrlich sein und dort die Wahrheit sagen, wo wir Gelegenheit haben und nicht vor Leuten stehen. Jetzt ab dem Vers 19 kommt eine Vermischung. Es ist wie ein neuer Abschnitt da. Meine Satzungen sollt ihr halten. Darum fängt er so an und sagt, bei deinem Vieh sollst du nicht zweierlei Arten sich paaren lassen und dein Feld nicht mit zweierlei Samen besehen und dann das Gewand auch mit nicht zweierlei Gewebe und so weiter. Ich will da nur einen Gedanken herausgreifen, wenn er sagt, man soll das Feld nicht mit zweierlei Samen besehen. Ist mir wichtig und ich will das jetzt geistlich auslegen, ganz geistlich. Was sagt er im Neuen Testament? Was sind wir? Ein Ackerfeld. Und jetzt wird der Samen ausgestreut und das ist das vierfache Ackerfeld. Ich will aber nicht bei dem stehen bleiben, sondern wir sind jetzt die, die Samen aussäen, ins Ackerfeld raus, in die Welt um uns herum, bei unseren Mitmenschen. Und jetzt sagt er nicht zweierlei. Und ich denke auch da, ich kann das aus meiner Erfahrung herausreden, wie schnell macht man irgendwo eine blöde Bemerkung, einen blöden Spruch und dort noch einen dummen Spruch und dort noch etwas, einfach so ein bisschen leicht eingeworfen und nachher will man irgendwann mit dem Evangelium gleich noch gehen und ihnen den Weg zeigen. Und jetzt sagt mir da die Bibel, nicht zweierlei Samen aussäen. Dass wir einfach unser Reden, dass das Ja, Ja ist. Ich rede jetzt nicht gegen einen gesunden Humor, das gefällt mir auch, einen gesunden Humor, aber nicht blöde Sprüche oder unwahre Sachen. Das wäre nicht gut. Da tun wir zweierlei Dinge aussehen. Und das sehe ich hier geistlich ausgelegt von der Bibel her gar nicht. Das ist eine Vermischung, die er so nicht sieht. Im Vers 29, ich mache einen Sprung dort hinten, sagt er, du sollst deine Tochter nicht entweihen, indem du sie zur Unzucht anhältst, damit das Land nicht Unzucht treibt und voller Schandtat wird. Gott hat die Eltern eingesetzt, um ihre Kinder zu unterrichten, ihre Kinder aufzuziehen, ihre Kinder zu erziehen, wie es im Epheser sehr schön sagt, in Zucht und Ermahnung sollen wir das machen. Mit viel Liebe, aber auch mit Konsequenz und mit Klarheit. Und jetzt gehe ich ein bisschen weiter und sage, aber es ist mir ein Herzensanliegen, es langt nicht, wenn wir unseren Kindern haben gesagt, wie beten und wie die Bibel lesen. Das sind grundlegende Dinge. Die gehören her, das ist unbestritten. Warum? Wenn sie heute in die Welt rauskommen, werden sie mit ganz anderen Sachen konfrontiert. Und dann müssen wir ihnen etwas von diesen Weltanschauungen, die heute hier aussen rumschwirren, das ganze Zeug, wir müssen sie da ins Bild setzen. Wir müssen ihnen da versuchen, die biblischen Maßstäbe lieb zu machen. Ihnen zu zeigen, was heute auf sie zukommt und wie sie allenfalls Stellung beziehen können. Und sie da nicht unwissend und blauäugig in etwas einlaufen. Das wäre schade, das wäre tragisch. Da haben wir unsere Verantwortung vor Gott nicht richtig wahrgenommen. Das heisst, auch was die Medien anbelangt, was den Gender anbelangt, was Sexuellen anbelangt, warum können wir nicht offen über das reden? Die sind sich gewöhnt, über alles offen zu reden. Das ist bei ihnen kein Tabu mehr, das ist kein Problem. Und sie erwarten es von uns gleich, dass wir die heiklen Themen nicht auf die Seite tun, sondern dass wir die alle offen und sauber von der Bibel her anschneiden und ihnen versuchen, auch da Maßstäbe weiterzugeben. Dass wenn sie in die Lehre kommen oder nachher in ein Studium raus, dass sie können, darf ich so sagen, mit der Apologetik, mit dem Glaubenskampf, mit dem Verfechten vom Evangelium, dass sie dort eine gewisse Ausrüstung haben und dort mitmachen können. Nicht, dass sie einfach irgendwo abdriften. Das andere ist noch ein Übersinnliches, das etwas später kommt, das für mich aber im gleichen Zusammenhang gehört. Auch dort, denke ich, tun wir gut, wenn wir ihnen sagen, dass sie mit all diesen Sachen, die nicht sauber laufen, okkulten, fernöstlich, all das, dann müssen sie nicht alles probieren. Da können wir ihnen sagen, das ist nicht gut. Prüfen sollen wir das, was da innen gehört, das, was wir einander sagen, das wollen wir prüfen. Was draussen abläuft, müssen wir nicht alles prüfen. Das wissen wir, dass es nicht gut ist. Dann das Letzte ist nachher noch ab Vers 36b und 37. Ich, der Herr, bin euer Gott. Ich, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Darum sollt ihr all meine Satzungen und all meine Rechte halten und tun. Ich bin der Herr. Für mich ist das immer wieder Refrain. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich habe das Recht, euch das zu sagen, euch zu ermutigen, euch zu ermahnen, euch darauf herzuweisen. Ich bin euer Schöpfer, ich bin euer Gott, ich habe euch in die Freiheit geführt, aus Ägypten raus, da, uns aus der Sünde, aus Verderben raus. Und wir haben durch ihn und mit ihm ein wunderbares Ziel und das wollen wir anstreben. Zusammenfassend kann ich sagen, möchte ich mit einer grossen Dankbarkeit schliessen. Er sagt da auch, wir dürfen ihm und sollen ihm danken. Und im ganzen Kapitel geht es vorab um seine Ehre. Und nachher der zweite Punkt geht es um das Wohl vom Nächsten. Und im dritten Punkt geht es noch um unser Wohl. Das heisst, wenn wir das einhalten, wenn wir die Liebe, die er in unser Herz ausgossen hat, ausleben und dementsprechend handelt und wandelt, wird es unserem Umfeld und uns gut gehen, und zwar nach seinem Willen, so wie er es will. Das heisst nicht, dass wir überall über Probleme weggeführt werden, auch dann kommen grosse Probleme, aber wir sind geborgen und an der Ruhe, wie er es gesagt hat, vom Noah, durch die Stürme und durch das Wetter. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank auch für das Kapitel, das wir jetzt miteinander ein bisschen gestreift haben. Herr Jesus, danke, dass du all das erfüllt hast, all die Soll, all die Gesetze, die Gebote, du hast sie vollkommen erfüllt. Und du hast deine Liebe in unsere Herzen ausgossen und durch die Liebe sind wir befähigt und voll Freude, Zuversicht, dass wir in deiner Nachfolge auch deinem Bild gemäss und deiner Identität gemäss leben können. Herr Jesus, dass wir jedes an seinem Ort einfach Botschafter sein zu dir, Herr. Ein Zeugnis, ein Licht in einer immer dunkler werdenden Welt. Segne du die ganze Gemeinde, auch nachher das Zusammensein noch, und wenn wir auseinandergehen, bewahr und führ du jedes auch in der kommenden Woche. Amen.